Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 28. August 2021, gleich dem 6. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Afghanistan – Brutalität contra Kultur«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt an die neue Regierung. Revolutionär sein muss von Rationalität begleitet sein. EU-Außenbeauftragter und Irans neuer Außenminister erörtern regionale und internationale Fragen. Und Protestschreiben Irans an den Vorsitzenden des Sicherheitsrats bezüglich der Drohungen des israelischen Regimes. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt an die neue Regierung. Revolutionär sein muss von Rationalität begleitet sein. Heute zu Beginn der Woche der Regierung im Iran ist heute Morgen die neue Regierung unter der Führung von Ebrahim Raisi vom Oberhaupt der Islamischen Revolution empfangen worden. Bei diesem Treffen sagte Ayatollah Khamenei an die Adresse der neuen Regierung: Konzentrieren Sie sich während Ihrer Dienst- und Verantwortungszeit auf einen revolutionären und selbstverständlich rationellen und durchdachten Umbau in allen Bereichen des Managements. Er sagte: Das Revolutionärsein muss von Rationalität begleitet sein, was von Anfang bis heute der richtige Weg der Islamischen Republik war. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution sagte dazu weiter: Ich hatte eine Empfehlung an alle Verantwortungsträger des Landes zu verschiedenen Zeiten. Ich biete Ihnen diesen Rat auch an. Die Zeit vergeht schnell. Die vierjährige Amtszeit vergeht schnell, also nutzen Sie jede Stunde und jede Gelegenheit. Lassen Sie diese Zeit, die dem Volk und dem Islam gehört, nicht vergeuden und nutzen Sie dazu alle Einrichtungen und alle temporalen Möglichkeiten, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution fügte hinzu: Es ist sehr wichtig, das Vertrauen und die Hoffnung der Menschen wiederherzustellen, denn das Vertrauen der Menschen ist das größte Kapital der Regierung. Menschen werden ihnen helfen und sie begleiten, wenn sie ihnen vertrauen. Das ist das größte Kapital für eine Regierung, die das Vertrauen der Bevölkerung, das natürlich leider etwas beschädigt ist, wiedergewinnen will. Das muss man reparieren, und die Lösung besteht darin, dass die Worte und Taten der Verantwortungsträger gleich sind, betonte das Oberhaupt der Islamischen Revolution. Er ging dann auf die Woche der Regierung im Iran, die heute beginnt, ein und sagte: Die Aufrichtigkeit und der Kampf der Märtyrer, Rajoy und Bahunar seien als eine Lehre für alle Verantwortungsträger des Landes zu betrachten. Ayatollah Khamenei stellte klar, die Regierungswache ist mit den Namen von Märtyrer Rajoy und Märtyrer Bahunar geschmückt, das heißt mit der Erinnerung an das Märtyrertum und den Namen der Märtyrer. EU-Außenbeauftragter und Irans neuer Außenminister erörtern regionale und internationale Fragen. Der EU-Außenbeauftragte hat am Freitagabend in einem Telefongespräch mit dem iranischen Außenminister wichtige regionale und internationale Fragen besprochen. In einem Telefongespräch gratulierte Josep Borrell Hossein Amir Abdullahian zu seiner Wahl zum iranischen Außenminister und bekundete die Bereitschaft der Europäischen Union, die Zusammenarbeit mit Iran auszubauen. Unter Hinweis auf die Rolle der Europäischen Union als Koordinator des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA und der Wiener Gespräche äußerte Borrell die Hoffnung, dass das nächste Wiener Treffen mit der Bildung einer neuen iranischen Regierung und der Bekanntgabe eines von Teheran festgelegten Termins beginnen werde. Der EU-Außenbeauftragte ging dann auf die aktuelle Krise in Afghanistan ein, nannte die Entwicklungen dort auch eine neue Herausforderung für die Region und die Welt und forderte die ernsthafte Zusammenarbeit aller Länder bei der Entwicklung in Afghanistan, einschließlich der afghanischen Flüchtlinge. Auch der iranische Außenminister betonte die konstruktive Interaktion Teherans mit allen Ländern und den Dialog im Rahmen einer ausgewogenen Diplomatie und fügte hinzu: Für Iran ist eine Verhandlung mit greifbaren und praktischen Ergebnissen akzeptabel, die vom Schutz der Rechte und Interessen der Bevölkerung begleitet wird. Der Ausweg aus der gegenwärtigen Krise in Afghanistan sei die Bildung einer umfassenden Regierung, unterstrich Amir Abdullahian und fügte hinzu, die Afghanen sollen selbst ihre Zukunft bestimmen. Die Islamische Republik Iran beherberge gegenwärtig mehr als 3,5 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan und die neue Flüchtlingswelle sei ein ernstes Problem, dessen Bewältigung Unterstützung anderer Länder und internationaler Organisationen erfordere, unterstrich der iranische Chefdiplomat. Protestschreiben Irans an den Vorsitzenden des Sicherheitsrats bezüglich der Drohungen des israelischen Regimes. Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen hat vor möglichen Fehleinschätzungen oder abenteuerlichen Handlungen des israelischen Regimes gewarnt und die feste Entschlossenheit Irans betont, sein unveräußerliches Recht auf friedliche Atomenergienutzung geltend zu machen. In einem Brief an den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrats vom Freitag verwies Zahra El-Shadi auf die jüngsten Drohungen israelischer Verantwortungsträger, darunter auch des Premierministers, gegen das friedliche Atomprogramm Irans und erklärte: In einem kürzlich geführten Interview räumte der Premierminister des israelischen Regimes, wenn auch implizit, die verdeckten Angriffe dieses Regimes auf das friedliche Atomprogramm Irans sein und erklärte dreist, dass das Regime solche Angriffe fortsetzen würde. Attacken des israelischen Regimes gegen eine hochsensible und geschützte Nuklearanlage mit einem hohen Risiko der Freisetzung von radioaktivem Material seien ein krimineller Akt des nuklearen Terrorismus und ein weiteres klares Beispiel für die anhaltende Verletzung des Völkerrechts durch das Regime, sagte El-Shadi und fügte hinzu: Angesichts der wachsenden und anhaltenden Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit durch den israelischen Nuklearterrorismus muss die internationale Gemeinschaft solche kriminellen Terrorakte aufs Schärfste verurteilen. Angesichts der langen Geschichte der Sabotageoperationen des israelischen Regimes gegen die friedlichen Nuklearaktivitäten Irans und der Ermordung mehrerer iranischer Nuklearwissenschaftler und anderer Wissenschaftler in der Vergangenheit sowie gemeinsamer US-israelischer Cyberoperationen gegen iranische Nuklearanlagen unter Verwendung von Computer-Malware, bekannt als Stuxnet, müsse der Sicherheitsrat seinen Pflichten aus der Charta nachkommen, unterstrich die Vizebotschafterin der Islamischen Republik Iran bei den Vereinten Nationen. Abschließend warnte El-Shadi vor möglichen Fehleinschätzungen oder abenteuerlichen Handlungen des israelischen Regimes und betonte: Wie in den früheren Schreiben Teherans an den Sicherheitsrat dargelegt wurde, hat die Islamische Republik Iran nach internationalem Recht ein angeborenes Recht, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Bürger, Interessen, Einrichtungen und Souveränität vor terroristischen oder störenden Handlungen zu schützen und zu verteidigen. Nasrallah. Irans Treibstofflieferung an Libanon beunruhigt USA und Israel. Die USA und das israelische Regime sind laut dem Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah von den iranischen Treibstofflieferungen an den Libanon beunruhigt. Aufgrund der Treibstoffknappheit im Libanon sei eine Vereinbarung mit Teheran über die Entsendung eines dritten Öltankers in das Mittelmeerland getroffen worden, bestätigte Seyed Hassan Nasrallah in einer am Freitag vom libanesischen Fernsehsender Al-Manar ausgestrahlten Fernsehansprache. Der Libanon steckt seit Ende 2019 in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, verschärft durch den aktuellen politischen Stillstand. Wir haben vereinbart, mit der Beladung eines dritten Schiffes zu beginnen. Die kommenden Tage werden beweisen, dass diejenigen, die Zweifel an den mit Treibstoff ankommenden Lieferungen haben, einen Fehler gemacht haben. Und unsere Worte werden klar sein, wenn das erste Schiff den Libanon erreicht, sagte Nasrallah 5 Tage, nachdem er bestätigt hatte, dass der erste Tanker mit iranischem Treibstoff für den Libanon bereits abgefahren war. Die aktuelle Wirtschaftskrise im Libanon sei auf das von den USA verhängte Wirtschaftsembargo zurückzuführen, sagte Nasrallah und betonte, dass die sogenannten Caesar-Sanktionen Washingtons gegen Syrien auch dem Libanon geschadet hätten. Kritiker warnten aber vor den Folgen des Kaufs von iranischem Treibstoff. Sie sagten, solche Käufe würden wahrscheinlich die Verhängung von US-Sanktionen gegen den Libanon mit sich bringen, dessen Wirtschaft bereits seit fast 2 Jahren im Zusammenbruch steckt. Am Freitag sprach Nasrallah anlässlich des 4. Jahrestages der Befreiung einiger Gebiete im Osten des Libanon aus der Hand von Terrorgruppen. Der Sieg gegen die Terroristen ist bereits, laut Nasrallah, der zweitwichtigste Sieg des Landes nach dem Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon und der westlichen Bekaa-Region im Jahr 2000. Frankreich erklärte Evakuierungsmission in Kabul für beendet. Paris hat seine Evakuierungsmission auf dem Kabuler Flughafen nach Angaben der französischen Verteidigungsministerin wegen mangelnder Sicherheit eingestellt. Am Samstagmorgen sagte Florence Parly, das Land habe seine Evakuierungsflüge auf dem Flughafen von Kabul wegen mangelnder Sicherheit beendet. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte jedoch, wir werden mit Taliban-Verantwortlichen über Ausreisegenehmigung für diejenigen sprechen, die Afghanistan nach der Frist vom 31. August verlassen wollen. Die Debatte darüber, die Frist für Evakuierungsmaßnahmen in Kabul zu verlängern, geht weiter. Die Taliban wollen einer Fristverlängerung über August hinaus aber nicht zustimmen. Die internationale Gemeinschaft arbeitet inzwischen weiter mit Hochdruck daran, Menschen auszufliegen. Le Drian fügte hinzu, derzeit hielten sich Mitarbeiter der französischen Botschaft in Kabul in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Bei Selbstmordanschlägen am Donnerstag in Kabul, einer vor dem Flughafen Kabul und eine weitere im Barong Hotel, kamen mindestens 170 Menschen ums Leben und 150 weitere wurden verletzt. Unter den Todesopfern waren auch 13 US-Soldaten. Alle amerikanischen Soldaten, die beim Bombenanschlag am Donnerstag verletzt wurden, befinden sich jetzt in einem Krankenhaus in Deutschland, sagte General Hank Taylor, ein hochrangiger Pentagon-Beamter, gestern auf einer Pentagon-Pressekonferenz. Der IS hat laut Medien die Verantwortung für die Anschlagsserie übernommen. Die Gefahr weiterer Terroranschläge auf den Kabuler Flughafen scheinen groß. Wie zuvor bereits, die US-Regierung warnte auch Biden vor der Gefahr von Attacken der IS-Terrormiliz auf dem Flughafen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bis teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 25, Isfahan 26, Shiraz 28 und Pandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Khake Khub, wobei es um die geliebte Heimat handelt. Vorgetragen wird es von Amir Tajik.
بزن به دستی که گل نشونده در با به نیش و ناز تیغش خاری نمونده در با خاری نمونده در با بوسه بزن به خاکی که آخرین پناهه برای زنده موندن اسمش یه تکیه گاهه فریاد از این ادابت با آهوان خسته دستی که کرده بی یاد کارون یاد نخلای تناور یاد مردان دلاور یاد خورم شم بخی یاد ساحل یاد توپانهای دریا یاد خورم شهر زیبا یاد خورم شم بخی فریاد از این ادابت با آهوان خسته دستی که کرده بیدار سربی که تر شکسته این عشق آسمونه اما به نام بارو میغلط از تنه یاد کارون یاد نخلای تناور یاد مردان دلاور یاد خورم شب بخیر یاد ساحل یاد توفانهای دریا
خرم شهر زیبا، یاد خرم شهر
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Weiterhin guten Empfang.
Gesagt.
Mitten in den Bergen lebten auf einem mächtigen Baum viele Raben, und etwas weiter entfernt hauste in einer dunklen Höhle eine Eulenschar. Die Raben hatten schon immer einen nächtlichen Überfall der Eulen befürchtet. Eines Nachts passierte das dann tatsächlich. Es war eine ganz klare Nacht. Die Raben schliefen sämtlich. Nur ein junger Rabe hielt Wache. Er saß verträumt auf einem Ast und hörte dem Gezirpe der Heuschrecken zu. Da sah er eine dunkle, schwarze Wolke und dachte noch, was macht diese schwarze Wolke in dieser klaren Nacht? Doch da entpuppte sich die Wolke als eine große Schar von Eulen. Da rief er mit bebender Stimme, die Eulen sind da. Mit einem Schlag waren alle Raben hellwach. Gleich zu Beginn fielen einige von ihnen aus Schrecken vom Ast herunter. Die Rabenjungen suchten Schutz bei ihren Müttern, und einige andere Raben versuchten, den Angriff der Eulen abzuwehren. Die Eulenschar verließ schließlich das Schlachtfeld und ließ viele verwundete und tote Raben zurück. Am nächsten Tag versammelte der alte Rabenhäuptling 5 seiner Berater. Er sagte, »Nun haben uns diese erbarmungslosen Eulen angegriffen. Kein Nest auf diesem Baum ist verschont geblieben. Am schlimmsten ist aber, dass die Eulen uns wahrscheinlich wieder angreifen werden. Lasst uns beraten.« Einer der Berater, dessen Flügel die Eulen verletzt hatten, sagte, »Mein Großvater hat immer gesagt, dass es unvernünftig ist, sich gegen einen starken Feind zu wehren. Wir müssen uns nach einem neuen Ort umsehen, wo die Eulen uns nicht erreichen können.« Ein anderer Berater aber unterbrach ihn aufgeregt, »Das ist doch keine Lösung. Wir müssen kämpfen. Lieber sterben als fliehen. Wenn der weise Rabe es mir erlaubt, werde ich ein Heer um mich versammeln, und damit wir es den Eulen mit einem Angriff heimzahlen.« Einige Rabensoldaten, die in der Nähe standen, stimmten ihm krächzend zu. Doch der alte Rabe schwieg. Er wartete die Ratschläge der anderen ab. Der dritte Ratgeber meinte zu dem zweiten Berater, der den Krieg vorgeschlagen hat: »Siehst du nicht, dass unsere Frauen und Kinder jetzt schon alle jammern? Rede nicht von Krieg. Mit Krieg kommen wir nicht weiter. Wir müssen einen Spion unter die Eulen schicken, damit wir erfahren, was sie vorhaben. Wenn sie Frieden wollen, werden wir ihnen Geschenke schicken, um sie zu beschwichtigen. Und wenn sie wieder angreifen wollen, werden wir uns auf die Verteidigung vorbereiten.« Der alte Rabe, der bis dahin geschwiegen hatte, sagte: »Freunde, streitet euch nicht. Jeder soll seine Meinung sagen können. Vielleicht finden wir eine geeignete Lösung.« Dann blickte er den vierten Ratgeber an. Der meinte: »Ich finde keinen der bisherigen Vorschläge gut und brauche Zeit zum Nachdenken.« Da sagte der fünfte Ratgeber: »Ich bin auch gegen die bisherigen Vorschläge, aber ich habe einen anderen Plan.« »Nun«, fragte der alte weise Rabe, »und wie lautet der?« Der fünfte Ratgeber, der noch sehr jung war, sagte, das könne er ihm nur unter vier Augen sagen. Und so hüpften der alte und der junge Rabe auf einen anderen Zweig. Die Geschichte aus Kalileva Demne setzen wir beim nächsten Mal fort.
Es folgt nun eine nähere Erläuterung zum iranischen Sprichwort To niki mikono dar Dejle andos. Ein König namens Mutawakkil hatte einen Sohn. Diesen Sohn, er hieß Fat, liebte er sehr. Er hatte einen Hauslehrer für ihn bestellt und einem seiner Militärs angeordnet, Fat den Umgang mit Pfeil und Bogen zu zeigen. Ein anderer sollte ihm das Schwimmen beibringen. Der Schwimmlehrer brachte den Knaben zum Tigris. Fat machte es Spaß, im Wasser zu sein. Er fragte seinen Lehrer: »Werde ich auch einmal so gut wie ihr schwimmen können?« Der Lehrer antwortete: »Wenn du jeden Tag übst, wirst du bald ein guter Schwimmer sein.« Nachdem Fat ein paar Tage unter der Aufsicht seines Lehrers das Schwimmen geübt hatte, glaubte er, ein perfekter Schwimmer geworden zu sein und schwamm in einem geeigneten Augenblick in die Mitte des Flusses. Als sein Lehrer es bemerkte, rief er ihm zu, dass er schnell zurückkehren müsse. Das Rauschen des Flusses aber ließ nicht zu, dass Fat seine Stimme hörte, und so sprang sein Lehrer selbst ins Wasser, um ihn aus den Fluten zu retten, doch zu spät. Der Fluss hatte Fat mitgerissen. Die schlimme Nachricht kam schnell dem König zu Ohren. Da schickte er eine große Zahl von Schwimmern zum Fluss, damit sie nach Fat suchen. Sie fanden ihn aber nicht. Was war mit Fat passiert? Fat hatte gemerkt, dass er nicht gegen die Fluten des Flusses ankommt, und so überließ er sich dem Fluss, um zu sehen, wo er ihn hinschleppt. Der Fluss trug ihn immer weiter, bis er an einer abgelegenen Stelle an einem großen Baumstamm, der aus dem Wasser ragte, ankam. Fat hielt sich an dem Stamm fest, schwang sich hoch und setzte sich auf den Stamm. Unterdessen kehrten die Schwimmer unverrichteter Dinge zu Mutawakkil zurück. Der König schrie: »Entweder bringt ihr mir Fat, ob nun lebendig oder tot, oder ihr könnt was erleben.« Die Schwimmer begannen wieder, den Tigris abzusuchen. Sie suchten eine Woche lang, und alle hatten die Hoffnung aufgegeben, Aber da kam einer von ihnen zum König und verkündete: Gebt mir meinen Lohn, ich habe ihn gefunden. Dieser Schwimmer hatte Fat auf den Baum gefunden. Der König belohnte ihn reichlich und dann befahl er, dass man Essen für seinen Sohn bringt, denn er habe ja eine Woche lang Hunger und Durst ertragen müssen. Doch Fat lachte: Ach Vater, ich habe weder Durst noch Hunger. Der Fluss hat mir jeden Tag auf einem Tablett einen Brotfladen gebracht und ich habe meinen Durst mit dem Flusswasser gestillt. Alle wunderten sich: Was macht ein Tablett mit Brot auf dem Fluss? Wer hatte jeden Tag mit dem Fluss ein Brot geschickt und warum hat er das getan? Da sagte Fat: Auf dem Brot stand ein Name geschrieben, nämlich Hossein Eskauf, Hossein der Schuster. Mutawakkel schickte seine Leute aus, damit sie Hossein, den Schuster, finden. Als sie ihn brachten, fragte Mutawakkel: Warst du es, der jeden Tag ein Tablett mit Brot auf den Tigris gesetzt hat? Ja, sagte Hossein. Und warum hast du das getan? Wollte Mutawakkel wissen. Der Schuster antwortete: Ich habe schon immer die Leute sagen hören, wenn der Mensch Gutes tut, wird er belohnt werden. Da habe ich bei mir gedacht, vielleicht gibt es jemanden, der irgendwo am Fluss hungrig ist und ein Stück Brot braucht. Und wenn es keinen Hungrigen gibt, so werden die Vögel und Fische damit ihren Hunger stillen. Darum habe ich jeden Tag ein Tablett mit einem Brotfladen aufs Wasser gestellt. Mutawakkel sagte: Du hast eine gute Tat getan, als du etwas in den Tigris geworfen hast. Und dann belohnte er Hossein Eskauf reichlich. Seitdem benutzt man das Sprichwort To niki mikono dar Dijle andos. Immer, wenn man sagen will, dass jemand, der Gutes tut, immer irgendwann und irgendwie dafür belohnt werden wird. Das Sprichwort bedeutet zu Deutsch wörtlich: Tu Gutes und wirf etwas in den Tigris.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es geht weiter mit unserem zweiten Musikstück, Yadigar Eshq, Erinnerung der Liebe, vorgetragen von Omi Jafari. Weiterhin gute Unterhaltung.
پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بالت یادگار عشق و داری خوش به حالت خوش به حالت ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز تو کوهی توی روزگار بی دردی دردی تو زمانه ای که نامردی مرامه
های بیسر عطر لاله های پرپر آسمون تو چشمای تو لونه کرده زلف شما برای تو شونه کرده شماها اگه نبودین باغمون که باغ میشد ماه و خورشید و ستاره برامون چرا نمیشد نفسای سوختتون روزای آتش و خاکستر رو یادمون میارن صرفه های زخمیتون یادگار تیر و ترکش خاطرات خونگارم ای پرستوی مهاجر که هنوز زخمی بالت یادگار عشق و داری خوش به حالت خوش به حالت ای سپیدار تبر خورده هنوزم با شکوهی سیل و طوفان اگه قد علم کنن هنوز شکوهی توی روزگار بی دردی پنابم هنوزم حریف دردی تو زمانه ای که نامردی
Es folgt nun unser Beitrag unter dem Titel Afghanistan, Brutalität contra Kultur.
In Afghanistan wissen, was Krieg und Gewalt bedeutet. Aber sie sind nicht die einzigen, die von der Gewalt bedroht sind, sondern auch Kultur und Kunst in diesem Land sind in Gefahr. Die beiden Buddha-Statuen im zentral gelegenen Bamiyan-Tal waren einmal die höchsten stehenden Buddha-Statuen auf der Welt. Die eine mit einer Höhe von 56 und die andere mit einer Höhe von 35 Metern. Aber vor 20 Jahren wurden sie im März 2001 von den Taliban zerstört. Die Buddha-Statuen gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO und waren lange Zeit einer der wichtigsten Anziehungspunkte für Touristen in Afghanistan. Die kleinere Statue wurde 507 und die größere 554 nach Christus in den Felsen eingearbeitet. Ihre Anfertigung spiegelt den alten Stil buddhistischer, griechischer Kunst wider, welche damals in Mittelasien, also auch in Afghanistan, verbreitet war. Bevor diese Statuen von den Taliban zerstört wurden, galt die große Buddha-Statue mit ihren 56 Metern als das größte steinerne Denkmal auf der Welt. Die beiden Statuen erinnerten einmal an die alte Geschichte dieses Landes und heute erinnern ihre Trümmer an die Herrschaft von Fanatismus. Heute, 20 Jahre nach diesem Kulturterror, hat ein Video des bekannten afghanischen Komödianten Khoshed Javan Kandahari die Erinnerung an diesen Gewaltakt und die Anfeindung von Kultur und Kunst neu aufgefrischt. Dieses Video erschien als erstes in den sozialen Medien. Es zeigt den gefangenen genommenen Khoshed Javan inmitten von bewaffneten Personen, von denen eine ihm eine Ohrfeige erteilt. Zuvor hatten die Sicherheitsbehörden des Verwaltungsbezirkes Kandahar bekannt gegeben, dass Roshe Javan, der mit seinem bürgerlichen Namen Nazar Muhammad hieß, am 22. Juli in seinem Haus in einer kleinen Ortschaft von Kandahar von bewaffneten Männern festgenommen und am Freitag erschossen wurde. Gemäß lokaler Nachrichtenquellen wurde später seine Leiche mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen gefunden. Aber die Taliban haben, nachdem die Nachricht von seiner Erschießung veröffentlicht wurde, behauptet, dass er bei einer Partisanenoperation getötet worden sei. Nazar Muhammad war wegen seiner Satire unter der afghanischen Bevölkerung beliebt. Er war über 60 Jahre alt und hatte 40 Jahre lang mit seinen Scherzen die Menschen trotz der bitteren Lebensumstände zum Lachen bringen können. Tausende von Menschen haben in den sozialen Netzen gegen die Erschießung von Nazar Muhammad reagiert und es als eine feige, menschenunwürdige Tat bezeichnet. In Wahrheit hat Afghanistan in den letzten Jahren rasch einen langen Weg zurückgelegt. Als vorher die Taliban in Afghanistan herrschten, hatte es weder Kunst noch Medienfreiheit noch Meinungsfreiheit gegeben. Sogar das Fernsehen oder das Hören von Musik waren untersagt und wurden bestraft. Wer in den Augen der Taliban ein Übeltäter war, dem wurde das Gesicht geschwärzt und er wurde in der Öffentlichkeit hingerichtet. Nachdem das Taliban-Regime zu Ende war, veränderte sich die Situation schnell. Es entstanden viele Fernseh- und Radiosender, zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen erschienen und die Zahl der Nachrichtenagenturen nahm zu, womit wir nur einige Beispiele für die neue Kulturlandschaft in Afghanistan genannt haben. In der Mehrzahl waren es junge Menschen, die in der afghanischen Medienwelt tätig wurden. Die neue Generation wuchs mit der Medienfreiheit auf. Sie legt Wert auf Meinungsfreiheit und auf die Rolle der Medien für die Stärkung von Kunst und Kultur in diesem Land. Reporter und Medien genießen unter der Bevölkerung mehr Ansehen als andere, denn sie berichten auch unter den schwierigsten Bedingungen und aus abgelegenen Teilen Afghanistans. Aber unter den aktuellen Bedingungen sind Reporter und Medien in diesem Land ernsthaft in Gefahr. Ihnen droht Gefahr seitens Terrorgruppen, bewaffneter Unbekannter, Drogenschmuggler und Verbrecherbanden. Wegen dieser direkten Risiken haben zahlreiche Journalisten und Reporter ihren Beruf inzwischen aufgegeben. Viele Medien in diesem Land droht ohnehin der Bankrott und sie konnten schon seit Monaten nicht mehr ihre Angestellten bezahlen. Das unbekannte Schicksal, das auf sie zukommt, hat viele Reporter und afghanische Dolmetscher zur Flucht aus diesem Land und Asyl in anderen Staaten gezwungen. Es ist beklagenswert, dass in Afghanistan die begabten und mutigen Mitarbeiter der vielen dynamischen und freien Medien, die nach dem ersten Taliban-Regime geschaffen wurden, seit längerem keine Sicherheit genießen, sondern bedroht oder sogar ermordet werden. Am 3. Juni 2021 ist Mina Khairi, die Nachrichtenmoderatorin des Fernsehsenders Ariana News, in Kabul ums Leben gekommen. Sie war in Begleitung ihrer Mutter und zwei Reisenden, als ihr Wagen bei der Explosion einer Bombe, die auf ihrem Weg deponiert worden war, zerstört wurde. Schon zuvor, am 2. März 2021, waren drei weibliche Reporter auf dem Heimweg nach Jalalabad in der Provinz Nangarhar von bewaffneten Unbekannten erschossen worden. Shahnaz Rafi, Sudia Saadat und Mosal Wahidi arbeiteten für einen Privatsender. Wie die AFJC, die afghanische Journalistenzentrale, meldete, sind im laufenden Jahr mindestens 5 in einem Medienberuf aktiv Tätige umgebracht worden und im vergangenen Jahren waren es 8 gewesen. Gemäß dieser Zentrale kamen seit 2013 insgesamt 89 afghanische Medienmitarbeiter auf gewaltsame Weise ums Leben. Berichte aus diesem Land zeigen, dass sich die Bedingungen für die Medienmitarbeiter deutlich verschlechtert haben. Die Journalisten in vielen Teilen Afghanistans fühlen sich angesichts der Ermordung von Mitarbeitern nicht mehr sicher. Ein Reporter, der für den lokalen Radiosender der Provinz Helmand arbeitet, sagte: »Wir sind ständig der Gefahr ausgesetzt, ins Visier genommen zu werden. In unserer Stadt, unserem Büro und sogar zu Hause fühlen wir uns nicht mehr sicher.« Reporter in Afghanistan laufen tatsächlich ernsthaft Gefahr, Ziel eines Terroranschlages zu werden, und dies kann die großen Errungenschaften, die nach der ersten Herrschaft der Taliban erzielt wurden, wieder vernichten. Was die Berichterstatter am meisten beunruhigt, ist, dass diese Anschläge oftmals von Unbekannten verübt werden und diese nicht bestraft werden. Dies ist an sich schon ein Zeichen für die brüchige Sicherheitslage in diesem Land. Wenn die statistischen Angaben zeigen, gab es in den letzten 12 Monaten zusätzlich zu den Medienmitarbeitern, die getötet oder verletzt wurden, noch 45 Fälle der Drohung und 11 Fälle physischer Gewalt, 6 Festnahmen und 6 Entführungen von Reportern und Medienmitarbeitern sowie 4 Fälle eines bewaffneten Angriffs auf sie. Den Mitgliedern der IS-Terrorbande wird die Ermordung von 2 Moderatoren, einem Techniker und einem weiteren Angestellten im Dienstleistungsbereich, den Taliban die Ermordung eines Berichterstatters sowie eines Kameramannes und den bewaffneten Unbekannten der Mord an 2 Moderatoren vorgeworfen, oder sie stehen zumindest deswegen unter Verdacht. Der Leiter für Nachrichten und Kultur des Verwaltungsbezirkes Balch sagt, dass von den 7 Druckmedien, die in diesem Teil von Afghanistan tätig waren, nur noch eines aktiv ist und die anderen wegen finanziellen Problemen und der fehlenden Sicherheit ihre Arbeit eingestellt haben. Najib Sharifi, der Leiter des Sicherheitskomitees der afghanischen Journalistenzentrale, hat erklärt, dass die Errungenschaften der letzten 20 Jahre ohne grundlegende und sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Probleme wieder verloren gehen werden. Daher hat diese Zentrale, die AFJC, im März 2021 zusammen mit anderen 40 Organisationen aus aller Welt in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat auf die Mordwelle an Journalisten in Afghanistan hingewiesen und Solidarität mit den Zeitungsreportern Afghanistans gefordert. Anfang Juli haben außerdem die afghanischen Reporter selber ein Schreiben an den zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Regierungspräsidenten Ashraf Ghani gerichtet und gefordert, dass die Regierung sich für die Sicherheit der Journalisten einsetzt. Leider gab es am 6. August 2021 einen weiteren tragischen Vorfall. An diesem Freitag erfolgte in den letzten Abendstunden die Meldung, dass der Leiter des Nachrichten- und Medienzentrums der afghanischen Regierung, Dawar Khan Minapal, in Kabul einem Terroranschlag der Taliban zum Opfer fiel. Minapal war als stellvertretender Sprecher des afghanischen Präsidialamtes Afghanistans tätig und hatte vor einigen Monaten die Leitung des staatlichen Nachrichten- und Medienzentrums übernommen.
Zamine man be surud be
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun. IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB, Pars Today, Deutsch, Bundespressehaus Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.